Wenn jetzt Jungs oder wie auch immer die Pronomen sein möchten mit lackierten Fingernägeln und High Heels zu einer zerrissenen Jeans oder Lederjacke da stehen, ja, und irgendwie toll. Und ich denke dann an die frühen 80er Jahre zurück, wenn wir zu einem Frank-Konzert dann mein bester Freund Frank High Heels anhatte und eine abgerissene Jeans, ja, und so sind mit schwarzen Lippen und so einer Lederkappe. Da gibt's ein ganz tolles Bild.
Herzlich willkommen beim Grünen Sofa, dem Podcast des Hessischen Landesmuseums Darmstadt. Heute mit Sven Marquardt. Mein Name ist Oliver Sandrock. Ich bin Co-Kurator der Ausstellung Tod und Teufel – Faszination des Horrors. Heute geht es um Fotografie und Subkultur. Sven Marquardt wurde in Ostberlin geboren und hat mit seiner Porträtfotografie auf nationaler wie internationaler Ebene große Bekanntheit erlangt. Einem breiten Publikum ist er bekannt als Türsteher des berühmtesten Techno-Clubs der Welt, dem Berliner Berghain. Der 1962 in Berlin geborene Sven Marquardt arbeitete nach seiner Ausbildung in der DDR als Fotograf, unter anderem für die bekannte Modezeitschrift Sibylle. Seine Fotografien aus jener Zeit gelten heute als Dokumente der Subkultur in der DDR. Nach der Wende zog sich Marquardt zunächst aus der Fotografie zurück. Der zu DDR-Zeiten als großes fotografisches Talent gelobte, jobbte stattdessen als Türsteher. Zunächst im Techno-Club Ostgut und nach dessen Schließung im Berghain, einem weltweit bekannten Club in Berlin-Friedrichshain. Türsteher oder Fotograf?
Also was haben Sie mich denn eingeladen? Auf die Frage
beantwortet. Sehr gut. Digital oder analog?
Analog auf jeden Fall, aber natürlich im digitalen Zeitalter mit neuen Wegen in die digitale Zeit. Ne? Aber traditionell von dem, was ich tue, Bilder zu machen, erstmal analog.
Lieblingsfarbe?
Da ist irgendwas zwischen Rot und Schwarz. Also Rot finde ich, ich finde Schwarz toll, natürlich, klar. Ja, Schwarz ist ja nicht richtig eine Farbe, ne?
Nee.
Aber irgendwie beschreibt schon ja auch irgendwie eine Eleganz und gibt ja immer irgendwie so, ja, könnt ihr euch nicht mal was Fröhliches anziehen oder so, aber ich empfinde Schwarz ja anders, glaube ich, oder viele ja sehen es ja so, klassisch.
Sind Sie ein Tänzer?
Ich habe die 90er Jahre, glaube ich, durchgetanzt, also in der Zeit habe ich tatsächlich wenig fotografiert, fast gar nicht. Und ich meine mit durchgetanzt auch die Tage und Nächte in Berlins neuer, damals entstandener Clubkultur, was ja was für beide Teile der Stadt ganz Neues war.
Was ist Ihr Lieblingsfilm?
War viele Jahre tatsächlich Interview mit einem Vampir. Es war für mich die Love Story so schlechthin nach dem Roman von Anne Rice. Ich habe den so oft geschaut. Also, aber irgendwann war dann auch vorbei.
Ein super Liebesfilm, ja. Sie spielen Klaus in John Wick 4. Der Club heißt Himmel und Hölle. Geht es weiter?
Ich denke, das war mein einziger Cameo-Auftritt. Es war toll, es war eine ganz tolle Erfahrung. Also es war, gedreht wurde Berlin in einer noch Pandemie und es war super umständlich, alles, glaube ich, für die natürlich die Produktion so zu verwirklichen, ohne oder mit den ganzen Einstrengungen, die für uns alle galten, ne? So war das so ein Ausflug, mal kurz nach Hollywood zu schauen. Es war in dieser Stadt, war eine tolle Erfahrung, wirklich mega.
Wie kommt es zur Zusammenarbeit von Ihnen mit DJs? Musik hat Sie ziemlich beeinflusst, auch als Fotograf.
Na, Clubkultur ist ja seit Anfang der 90er, also mittlerweile ja auch dann drei Dekaden lang, 30 Jahre, die Basis für, ich habe irgendwann nicht mehr fotografiert, habe an der Tür angefangen zu arbeiten, weil ich mit irgendwas meine Miete bezahlen musste, weil ich ohnehin viel feiern, viel unterwegs war, dieses fast so ein Riot-Gefühl von in Berlin und ein Stück Anarchie fand ich in den 90ern mega und Fotografie erschien mir als mein Stilmittel da nicht so wichtig. Collabs mit Musikern sind durch die Agentur des Berghains die 223, ich glaube 15 Jahre, 223 haben die geschlossen, die hatten DJs, nur Musiker, die sogenannten Residents in-house und mich als Fotograf mit dazu genommen. Als Experiment eigentlich in der Agentur, weil ich habe die alle mal durchfotografiert in der ersten Zeit, als es noch nicht so viele waren, um dass die PR-Fotos haben. Die damalige Bookerin meinte, hey Margot, warum versuchen wir das nicht mit dir und deinen Bildern? Und so entstand auf einmal bis heute ja auch ein anderer Kontext für meine Bilder, um die irgendwo zu zeigen. Es gibt ein, zwei Musiker, die kommen jedes Jahr einmal, andere habe ich nur einmal fotografiert. Es gab irgendwann auch mal eine Ausstellung mit dem Titel Pack. Und wir hatten jetzt gerade letztes Jahr in Istanbul eine schöne Collab mit Marcel Detman und einem Visual Artist. Der kommt dann digital mit dazu aus der Jetztzeit und setzt meine analoge Fotografie als große Visuals um, was natürlich auch nochmal für mich so ein Wow-Moment ist, wenn die auf irgendwelchen Screens und eigentlich, wenn man denkt, was das für einen Ursprung hat. Toll, also es macht mir Spaß und wir haben gerade wieder was zusammen in Planung nach Istanbul für jetzt im April nochmal was zu fotografieren und zu filmen bezüglich und dann zu schauen. Musiker-Clubs machen mir Spaß, aber die entstehen wirklich auch so war ja Ihre Frage, am ehesten halt natürlich im Club-Kontext, ne?
Ja, verständlich. Ich habe ein wunderschönes Zitat, wunderschönes, ein wundervolles Zitat von Ihnen gelesen, aber ich echt baff, habe gedacht, das ist sexy, das ist prägnant, das ist kurz. New York ist da, wo wir sind. Das war eine Ihrer Leitsprüche im Ost-Berlin der 90er Jahre.
Der 80er.
Der 80er Jahre.
Ja.
Sind die Zeiten noch wirklich präsent oder ist das zu lange her? Ist das jetzt wirklich Zeitgeschichte?
Ich habe 2022 für eine Residency eine völlig fast allein organisierte, aber von so einer Galerie, die hatten das mal angestoßen, habe ich 7 Wochen nach Harlem gezogen mit meinem Assistenten und in Airbnb und wir haben dann von da aus, ich muss mal in New York fotografiert haben. Und da haben wir einen Filmemacher gehabt, eigentlich aus dem Commercial von Werbung und tolle Sachen macht, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe. Und der hat dieses Projekt mit so einem engen Zeitfenster zwischen New York und seinem Sketch San Francisco, bla, hat er das filmisch begleitet. Und da sage ich diesen Satz irgendwie nochmal. Es ist ja für mich so eine Geschichte, die sich dann nochmal geschlossen hat. Also so ein Kreis, ne? Ein Circle, der so viele Jahre später. Das war schon, krieg ich jetzt noch eine Gänsehaut.
Wissen Sie, was mir daran so gut gefallen ist? Das ist für mich als Kurator, ich sage es jetzt mal ganz frech, ein perfekter Ausstellungstitel.
Ja.
Das ist so genial sexy. New York ist da, wo wir sind.
Stimmt, hätte man eigentlich. Wir hatten ja, ich hatte
God
mit dir. Ja, ist ja eine tolle Idee eigentlich. Die ist jetzt tatsächlich dann in meinem Fall durch, weil wir, aber darauf bin ich, oder sind wir auch nicht gekommen. Ich habe die New York-Bilder 2023 zum European Masters of Photography in Berlin dann gezeigt, aber der Ausstellungstitel war dann nur NYC 22. Aber Ihr Titel jetzt, also das Zitat wäre natürlich viel besser gewesen. Ja. Sind wir nicht drauf gekommen? Sie, man braucht immer tolle Kuratoren.
Sie kommen gerade aus Los Angeles. Haben Sie dort ausgestellt oder werden Sie dort ausstellen oder war das ein reines Fotoprojekt?
Es war auch wieder die New Yorker Galerie, die dort ein Art Space eröffnet hat, tatsächlich in einem Tattoo-Studio in L.A., in der Melrose Avenue näher. Und die haben mich nicht einladen können zum Opening und hatten aber zum Schluss die Idee, ob ich nicht zur Finissage dann doch komme. So haben wir das Hals über Kopf geplant. Da gab es ein Filmscreening am letzten Abend und noch ganz kurzfristig ist das Goethe-Institut da noch mit aufgesprungen und haben dann nochmal so diese Doku Beauty and Decay, Schönheit und Vergänglichkeit aus dem Jahr 2018 in dem Goethe-Institut gezeigt und danach noch ein wirklich, wirklich großer der schönste Artist-Talk, ja, nicht weil er jetzt gerade erst war, es war ein wirklich schöner Artist-Talk nochmal da am Goethe-Institut gehabt. Hat Spaß gemacht.
Ja, das glaube
ich. Also, ich bin dann halt, hab da dann nochmal an diese Reise ein paar Tage Roadtrip rangegangen und bin mit meinem Assistent weitergefahren. Ja. Und habe von dem unterwegs Fotos gemacht, aber das war eher so.
Die Küste hoch und runter.
Die kamen wir tatsächlich schon. So. Wir sind tatsächlich diesmal nach Richtung erstmal Death Valley, Las Vegas.
Oh,
und dann Grand Canyon.
Ja.
Wir sind mit einem schlechten Wetter von der Ehe. Wir sind mit so Regenwolken mitgefahren. Ich dachte, für mich ist das Tollste, also Death Valley mega unglaublich, diese merkwürdige Stille auch. Und
da könntest du heulen.
Na.
Bad Water, minus 82 Meter. Die Salzkrusten. Die Stille und drückt.
Total.
Und da ist keiner. Und so ruhig.
Total.
Ich habe das auch geliebt. Ich hätte heulen können.
Als wir zurückgefahren sind dann, also diese ganzen so No-Name-Städte von Kalifornien, in denen wir dann im Hotel übernachtet sind und da die Züge zusammengekoppelt wurden, die irgendwie mit drei Loks gezogen wurden. Und
dieses da, amerikanische, diesen...
Das war wirklich ein Kalifornien-Moment. Ich liebe es, morgens aus dem Hotel rauszukommen und da steht man, da ist die Tankstelle, da ist noch Laundry vom Motel, wenn es ganz gut ist. Das sind so für mich Amerika-Momente. Ne? Also
das ist das Größte.
Ja, total. Wird natürlich auch immer, also es kommen dann so am Horizont stehen und manchmal Container, da steht dann einfach Trump. Wir waren dann in so einem, ich weiß nicht, es war eine Tankstelle oder alles, das ist aber auch eine Schießanlage, das war irgendwo in irgendeinem anderen Bundesstaat schon. Und da gab es eine Trump-Wahrsager-Puppe in so einem Plastikkasten daneben, ein Inder. Und ich habe, und wirklich so straight, der klassische weiße Mann, die, das stand auch als Werbeslogan, wenn sie, wenn du heute noch nicht geschossen hast, da ist irgendwie der Tag, da war ein Cheeseblatt, die kam aus so einer Tür wie hier und die sahen so aus wie ein Kegelverein einfach, ne? Also ich fand die auch in dem Moment, ich habe nur geguckt, also es war irgendwie so, ich dachte, krass, was hier es gibt, also es war so, das war wirklich sehr amerikanisch. Mhm. Es war,
die haben sich einstecken, die dürfen es bei
Leuten, ich weiß,
so vorstellen.
Na, also ist auf jeden Fall anders, war eine wirklich andere Kultur, die ich auch wirklich, glaube ich, erstmal nur so, ein, auch nach dieser Residency und die Zeit in Harlem, ist es nur so ein Stück, was man vielleicht davon mitbekommt in so einer kurzen Zeit. Es ist eine komplett andere Kultur.
Ein ganz empathisch sensibles Zitat von Ihnen hat mich sehr berührt vor. Gefühlt die größte Challenge in Ihrem Leben als Fotograf ist, ob Sie im Ausland funktionieren. Sie haben es jetzt gerade hinlänglich beantwortet, aber das finde ich total sensibel und wahnsinnig empathisch, weil das ist letztendlich eine absolut berechtigte Furcht. Und jetzt aus meiner Warte gesehen, Sie sind ein bekannter Fotograf und Sie kommen aus einem Land, das es nicht mehr gibt, wurden groß, haben sich einen Namen gemacht. Mittlerweile haben wir nur noch ein Deutschland und trotz allem, obwohl sie wissen, dass sie es wirklich können und sie machen verdammt gute Fotos, sagen sie, der Schritt ins Ausland und ich denke auch, das war USA, ob jetzt sie kennen Ost- und Westküste, war das trotzdem eine Riesen-Challenge in ihrem Leben. Das hat mich sehr, sehr berührt, als ich das las.
Es war tatsächlich 2018 die erste Station im Ausland, Belgrad. Ich hatte da zwei Ausstellungen, die, es gibt da so ein, das nennt sich, das heißt KC Grad, also Kulturcenter Belgrad und die Betreiber, die hatte damals gesagt, du, wir haben ein Gästehaus auf unserem Grundstück und willst du nicht Fotos machen von den Leuten hier? Und das war vor der Ausstellung. Ich habe gesagt, was soll ich denn dafür Fotos machen? Als wir das zweite Mal da waren und ich bin nach Hause gefahren, habe ich gedacht, klar, ich schreibe jetzt mal Ludmilla, gar nicht so eine doofe Idee. Und dann haben wir das geplant und wir haben dann auch irgendwie 6-7 Wochen in dem Gästehaus gewohnt. Also was wir ganz schnell verstanden, wie viel Zeit geht da drauf, wo ist dein Groupie-Shop? Also wo ist dein... Also so einfach so diese Sachen des Alltags.
Ja, wir hatten das Einleben,
genau,
Einrufen vor Ort, ja.
Wir haben in diesem Kulturzentrum, die waren unsere Hosts und das war auch eine ganz tolle Sache. Die haben das gepostet, dass ich da bin und die haben kannten die ganze Szene von jung bis alt, so die da auch für die Veranstaltung kommen. Wir haben gesagt, jetzt wenn, die hatten so einen Bierhof, es war tolles Wetter, dann haben wir uns mit denen nachmittags getroffen, die Lust hatten, Hadi und ich, also mein Assistent. Assistent braucht man da auf jeden Fall bei so Sachen definitiv auch. Und der hat dann die ganze Logistik gemacht. Und dann haben wir uns mit denen für die Shootings verabredet, in der Nähe von dem Kulturzentrum. Das war die erste Sache. Die Fotos hat tatsächlich noch, die gibt's, die hingen in Belgrad auf der ersten Art Week in einer Fußgängerpassage. Fand ich total mega. Also, so, ja, voll. Also, ich finde ja so Ausstellungen im öffentlichen Raum plakatiert oder mit irgendwas mega. Da hingen große Banner an so Häusern. Das fand ich auch ganz toll. Da war ich auch kurz zur Eröffnung. Und in Deutschland habe ich die noch gar nicht gezeigt. Aber man muss ja auch nicht immer alles gleich. Sondern es hat sich einfach noch nicht so ergeben. Und wenn es so sein soll, zeige ich die auch mal. Die sind ganz schön geworden. in Sydney sind wir fast an der, das war die zweite Station, fast gescheitert, weil es so weit weg war. Ja, aber da habe ich im Vorfeld zu Ihrer Frage auch ein bisschen jetzt einen Umweg gemacht bis zu der Antwort. Also zu Ihrer Frage oder zu dem Zitat, funktionieren meine Fotos überhaupt im Ausland? Das war so, weil ich dachte, alles ist immer in Berlin entstanden und so ein bisschen außerhalb, ne? Und funktioniert dieser Moment, sich aufeinander einzulassen, auch mit Leuten, die ganz anders aufgewachsen sind und nicht die gleiche Geschichte oder eine ähnliche haben, ne? Oder Herkunft. Das war irgendwie eine spannende Erfahrung. Nach Belgrad habe ich gedacht, ja, das war eine tolle Zeit, Erfahrung. Überhaupt diese drei Sachen inklusive Harlem.
Haben Sie Lieblingsorte zum Fotografieren, wo Sie sagen?
Ich fand New York wirklich. Ich glaube, New York ist richtig toll, wenn man eine Million auf dem Konto hat. Ansonsten ist es, glaube ich, anstrengend.
Oh, es ist so teuer. Aber es ist auch trotzdem gut, wenn du nicht viel Geld hast.
Es ist aber auch mit in Harlem wohnt, ne? Und bei uns wohnten irgendwie Eichhörnchen in einer Belüftungsanlage. Und ich dachte, wir haben Ratten. Und wir waren die einzelnen weißen Klopse in dem ganzen Block. Und es war total heilrisch und Leuten. Es war eine total tolle, intensive Zeit. New York finde ich wirklich, wirklich toll. Ich war jetzt halt kurz in Paris, das wäre sowas, da könnte ich einfach so eine Tasche nehmen, hinziehen und arbeiten. Da ist nicht so ein großer Kulturunterschied. Irgendwie, es ist total Kulturvollstand. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, natürlich, so. Ja klar. Du hast was Europäisches drinne, ja. In New York. Als auch an der Westküste in L.A. oder San Francisco. Ja. Aber nicht dazwischen. Ja. In diesen großen Plains, das ist das Trump Country.
Ja. Auf jeden Fall. Ich denke, New York ist ja auch dann, alle sagen immer, es ist nicht das Amerika, sondern einfach irgendwie. Und für mich, also manchmal macht mir New York auch, dieser Sog ist auch, macht auch ein bisschen Angst, ne? Also so, es ist halt so eine Energie und so eine Power, dass man denkt, die Stadt spuckt einen irgendwo auch wieder in die Ecke und es interessiert wirklich auch keine Sau.
Nee, es ist 24-7, du bist nur Tag und Nacht.
Total.
Pushy.
Total. Ja. Weil Leute, die wir auch kennengelernt haben oder ein bisschen kennen, die sind so unter Strom und in Action und das und das und das nächste Projekt und zack. Klar, man hat eine Menge zu tun und zum Glück immer noch neue Projekte und steht dann auch immer mal ein bisschen unter Strom, aber da ist nochmal ein immens anderer Druck. Ne?
Vielleicht musst du damit groß werden. Ne? Das
denke ich
weißt
auch.
Du, dann wird es normal.
Das denke ich auch.
Welche Rolle spielt Mode für Sie, für Ihre Fotografie? Eher so als für Sie persönlich oder sagen Sie auch, ich verwirkliche mich da auch in der Fotografie?
Sehe ich mich als Fotograf? Ich weiß nicht, Styling spielt in meiner Fotografie eine Rolle. Deswegen ist das natürlich auch im Abgleich oder auch im Anschluss ein Telefonat nochmal für ein neues Projekt und da spreche ich dann mit einem Stylisten, den ich mag und schätze und da spielt natürlich und man entwickelt zusammen Visionen. Ich bin ja immer noch eine Schicht im Berghain am Wochenende, wenn ich in Deutschland bin. So. Und das ist auch ganz toll. Bin ja mit den 19 Jahren, die es das Haus gibt, jetzt das 20. Jahr, dann das Galter Geburtstag, so mit älter geboren. Wissen Sie? So, und da gibt es die ganz neue Generation. Und es ist aber auch möglich, dass jemand meiner Generation, dass es noch Leute gibt, die von Anfang an da sind und wir auch in einem Alter sind. Das ist auch, glaube ich, was Neues. In welchem Club war das jemals so? Glaube ich nicht. Es ist, ja. Da sehe ich natürlich auch ständig die ganz neue Generation mit neuen Styles. Und wenn jetzt Jungs oder wie auch immer die Pronomen sein möchten, mit lackierten Fingernägeln und High Heels zu einer zerrissenen Jeans oder Lederjacke da stehen, ja, und irgendwie toll. Und ich denke dann an die frühen 80er Jahre zurück, wenn wir zu einem Punkkonzert dann mein bester Freund Frank High Heels anhatte und eine abgerissene Jeans. Ja, und so sind mit schwarzen Lippen und so einer Lederkappe. Da gibt es ein ganz tolles Bild. Und wenn ich das nehme und heute, ja, aber Mode, Styling spielt schon eine Rolle in meinem Leben. Finde ich toll. Ist natürlich auch nicht das schneller so vergänglich auch, ne? Das ist ja auch so ein, nicht, keine Branche ist so schnell ausgetauscht und es vermischt sich ja auch mehr, dass Brands mit Künstlern zusammenarbeiten, ne? Oder die werben für die oder werden auf einmal Testimonial für, ne? Das wird alles so eine Collab mit, ja, da sind tolle Leute am Umfeld. Gab ja noch Zeiten, da haben Künstler eher so eine Scheu gehabt, sich mit kommerziellen Marken in Verbindung gebracht zu werden, haben sich dann Synonym zugelegt, weil es den Marktwert auf dem, den Marktwert auf Kunstmarkt irgendwie eher nicht so zuträglich war. Ich glaube, sowas hat sich jetzt geändert und das finde ich ganz toll. Weil es ist halt dann Popkultur, Hochkultur, Fashion. So in so ein. Und da gibt es natürlich inzwischen eine Menge, was da passiert und was sich geändert hat. Und das finde ich auch toll. Und freue mich, wenn ich dann immer mal auch irgendwo eingeladen bin und schaue mir das an und genieße den Zeitpunkt.
Gibt es eine typische Woche
für mich?
Sven Marquardt?
Ich habe in den ganzen vielen Jahren, die ich auch nachts gearbeitet habe, kaum was von den Wochenenden tagsüber mitbekommen. Ne? Und ich fremde jetzt so ein bisschen mit der Stimmung immer noch samstags auf den Straßen. Ich denke, kommen die ganzen Kinder her und die ganzen Leute, die zu shoppen gehen, aber die von außerhalb angefahren kommen. Ich konnte immer Montag shoppen gehen, da war es schön leer. Das ist mir noch ein bisschen unheimlich, der Samstag in der Stadt. Ich habe immer schon, aber auch während der Nachtschichtjahre viel ganz früh angefangen, weil ich aber auch für meine Fotografie ja nur Tageslicht verwende. Irgendjemand auch mal gesagt hat, meine Fotos, die noch sind, sind nachts fotografiert sind, aber weiß ich nicht. Ich arbeite nur mit dem vorhandenen Tageslicht und somit brauche ich öfter mal auch oder lieber den Sonnenaufgang. Deswegen gab es immer schon zu den Nächten, die ich natürlich woanders war oder in der Nacht war, auch viel Sonne. Ich gehe dreimal die Woche zum Sport, das versuche ich so. Ich versuche da schon einen Rhythmus zu haben. Vormittags Mails und Homeoffice. Ich habe ein tolles Team, mein Assistent und die Anja fürs Booking und dann auch noch so eine PR-Agentur, mit denen ich natürlich dann auch viel im Austausch bin, die Sachen fragen, Anfragen beantworten. Ist natürlich inzwischen toll, dass die Nachfrage da ist. Und ich habe gestern so einen Homeoffice-Tag. Film mag ich eigentlich nicht so. Wenn ich dann nicht nochmal einen Break habe, ist es besser, wirklich zu sagen, ich habe jetzt 3 Stunden Homeoffice gemacht, gehe nochmal raus, mache irgendwas anderes zum Sport oder treffe Leute oder habe auch noch von mir aus ein Meeting woanders oder schaue mir irgendwas an. Also ein ganzer Tag, ich war abends nicht mehr so gut drauf. War mir zu viel, ich fühlte mich ein bisschen überfordert nur mit diesem einen. Ich weiß nicht, wie Leute, die den ganzen Tag im Büro arbeiten und so 1000 Informationen, Telefonate, Mails beantworten, Meetings. Krasse Ansage.
Gewohnheit. Ja, brauchst du Kraft. Ja, das stimmt. Können Sie sich vorstellen oder haben Sie sich dabei ertappt, zu sagen, Sven, du machst jetzt immer nur Porträtfotos, du liebst das, aber guck mal, aus dem Winkel habe ich das noch nie gesehen und du machst jetzt einen Weitwinkel, ob du jetzt getroffen sagst, die Landschaft, Sie haben davon gesprochen, Sie sind aus dem Death Valley rausgefahren, da fährst du über diese Gebirgsrücken raus in den Berg hoch und dann gibt es diese wunderschönen Serpentinenstraßen runter und dann, und dass man dann sagt, boah, ich hole die Kamera raus und ich werde jetzt Landschaftsfotograf oder das will ich auch abfahren. Ist das nicht eine Assoziation, die dann kommt? Einem Fotografen?
Ich nehme das dann einfach eigentlich immer nur mit meinem iPhone auf, was so nochmal im Moment ist. Oder das so wie so ein Tagebuch. Aber ich habe ja in so einer Collab mit einem Sporthersteller und einer Berliner Modedesignerin, war ich auf Island und habe da tatsächlich gefilmt auch. Und habe jetzt auch für einen Musiker, der meinte, ey, kannst du nicht mehr ein Video machen? Ich will ein Video. Und ich sagte, ja, ich sage, Norman, ich fotografiere analog eigentlich, aber ich habe auch schon mal gefilmt. Und das ist so eine neue Sache, wir waren 3 Tage an der Ostsee letztes Wochenende. Finde ich schon spannend. Da spielt ja Landschaft, fließt ja damit rein. Na, da ist ja bei dieser, es ist ja schon, ich filme dann tatsächlich mit so einer DJI-App, also und so einem Stativ und mit meinem Telefon, ja. Und dann entsteht ja auf einmal so ein Querformat und
wie so ein Panorama, ne?
Genau.
Ja.
Also toll. Voll. Und das hat irgendwie, da spielt auf einmal Porträt und Close-Up nicht so eine Rolle. So war das auch in Island. Ich finde es da gerade spannend. Also ich lege deswegen auf keinen Fall, wir haben auch an der Ostsee analoge Fotos gemacht. Habe ich dann immer so mal gewechselt. Island habe ich festgestellt, dass ich nicht vermischen darf. Mehr im Kopf irgendwie, was einer so ein ganz anderes Gefühl ist. Aber an der Ostsee ging es dann wiederum. Also ich versuche da neue Wege und Draufsichten und Blicke. Aber der, ich weiß nicht, der Landschaftsfotograf glaube nicht. Fotografieren ja manche Fotografen im Alter dann nachher nochmal in ihren Gärten und nur Blumen, oder?
Ja, ja, gibt es ja. Oder nur Bäume. Ich finde, ja, es gibt fantastische, aber ich mache es wie Sie. Man holt dann sein iPhone raus, nimmt den Landscape-Mode und macht dann irgendwie so einen schönen Stack, so einen Panorama-Stack, 3 Bilder und denkt dann, wow, sieht das geil aus. Aber wissen Sie, als ich die ersten Bilder von Ihnen gesehen habe, jetzt so ganz bewusst denke ich, ah, das ist Sven Marquardt. Und dann blätterst du die Bilder durch auf dem iPhone oder auf dem Computer. Mein Lieblingsfotograf ist Robert Franks.
Aha.
Der damals in 50 Jahren mit dem Guggenheim-Fonds durch die USA gefahren ist, um zu porträtieren, wie es um die US-Gesellschaft aussieht. Und diese Robert Franks-Fotos, die sind so großartig und langes Intro. Er macht so unheimlich sensible, gebrochene Porträtfotos. Mhm. Und die sind so toll. Ich zeige Ihnen mein Lieblingsfoto überhaupt von ihm.
Mhm.
Das habe ich seit Jahren bei mir drauf. Das ist Robert Franks, der Cowboy, der Rodeo-Cowboy in New York. Und das ist einfach so, weißt du, das ist eine eigene, ich brauche es Ihnen nicht sagen, das ist eine eigene Klasse, die Rodeo-Reiter. Und das ist so ein Bruch. Und dann steht der in 50 Jahren in New York an einer Mülltonne gelehnt. Im Hintergrund, das habe ich ein bisschen rausgeschnitten, sieht man eine Frau, die ist eher links zu sehen. Die habe ich jetzt, sieht man hier jetzt nicht. Die guckt so ein bisschen, oh Gott, was ist denn das für einer, ne? Mit den Jeans, wie cool und
ja, mutig. Sexy.
In die Stiefel reingesteckt. Wow, trau dich das.
Ja.
Das ist ja genau der Punkt.
Jetzt irgendwie
das könnte, genau, und schau mir diese hautenge Denim. Und damals war das, ich liebe diese Bilder. Und da erzählt für mich auch jedes Bild eine Geschichte. Ist es anstrengend, Sven Marquardt zu sein?
Nee, ist das auch toll. Also, ich hatte gerade draußen auf dem Parkplatz wieder so einen Moment, dass mein Assistent meinte, guck mal zu mir. Ich denke, war ja keiner, außer wie aus, ein Typ lief da lang. Ich hatte gehofft, dass nicht Sie das waren, weil wir uns ja noch nicht gesehen haben. Der hatte sein Telefon in der Hand und die Kamera war an. Also das war so, das sind so Momente, ich denke, Alter, steck die doch ein. Und, also was soll denn das? Der ist dann einmal gut zu dem Haus gelaufen und wieder zurück. Das sind Momente, ist ja bestimmt irgendwie nett gemeint, die strengen mich manchmal an. Aber ich hätte mich auch ungefährlicher gestalten können. Dann wäre das sicherlich einfacher. Aber auch da sind die meisten Begegnungen eigentlich schon nett, muss ich dazu sagen. Ja. Also wir sind vorhin nach Paris wieder gekommen und bei Lille haben drei Leute so nette Fragen gestellt oder so. Ich habe mir gedacht, krass, in den 3 Tagen ist ja ganz Berlin ausgewechselt worden. Wie nett sind die denn? Also, die Momente gibt es auch. Es ist.
Geht doch!
Nee, es ist schon alles so, wie es ist. Ich bin wirklich, wirklich dankbar.
Ich danke Ihnen sehr. Es war ein tolles Gespräch, Herr Marquardt.
Ihnen auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr dabei wart. Wir verabschieden uns für heute und laden euch ein, beim nächsten Mal wieder einzuschalten. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne in unsere vergangenen Podcast-Folgen auf Spotify und iTunes reinhören. Dort warten spannende Gespräche mit faszinierenden Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Natur auf euch. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Viel Spaß beim Entdecken!